Wer Ohren hat, der höre. Das sagt Jesus an alle Gemeinden in den Sendschreiben, in den Offenbarungen. Das sagt er auch seinen Jüngern an mehreren Stellen in den Evangelien. Und in Jesaja 50, Vers 4 heißt es, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und dafür möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, du hast uns Ohren gegeben, damit wir hören. Aber wir müssen bekennen, dass wir oft schwerhörig sind, dass wir oft auf falsche Stimmen hören. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns die Ohren öffnest, dass wir wirklich hören können, wie Jünger hören. Amen. Am Anfang des ersten Liedes des Gottesknechtes, wo Christian drüber gepredigt hat letzten Sonntag, dort hieß es, siehe, schau genau hin. Manchmal schauen wir und sehen trotzdem nichts. Zumindest uns Männern geht es manchmal so. Da sollen wir die Butter aus dem Kühlschrank holen und stehen davor und schauen und schauen und schauen und sehen sie einfach nicht. Und dann kommt die Frau und nimmt sie einfach. Weiß nicht, warum das so ist, aber bei geistigen Dingen scheint es nicht nur Männern so zu gehen, denn das Problem dürfte dann geschlechtsneutral sein. Wenn der Psalmist betet, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, dann glaube ich nicht, dass er das nur betet, weil er ein Mann ist, sondern dass das oft unser Problem ist, dass wir nicht sehen. So, wir brauchen offene Ohren, wir brauchen offene Augen. Und wenn dann noch ein offenes Herz dazu kommt, wie es Lukas uns berichtet in der Apostelgeschichte von der Lydia, dass der Herr ihr das Herz aufgetan hat, dann kann wirklich Veränderung geschehen. Das erste Lied vom Gottesknecht fing also mit Siehe an, das zweite fängt jetzt an mit Hört. In den Kapiteln davor, Kapitel 40 bis 48, wird Israel des Öfteren aufgefordert. Hört dies, ihr vom Hause Jakob, und viele andere Stellen in diesen Kapiteln. Aber jetzt, unser Text heute geht einen Schritt weiter. Denn jetzt soll nicht nur Israel hören, sondern hört auf mich, ihr Inseln, und gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Das heißt, das gilt jetzt auch uns, denn wir sind eines dieser Völker in der Ferne von Israel aus gesehen. Jetzt geht die Botschaft an uns. Nur die Frage ist, worauf sollen wir hören? Und da sollen wir zuerst auf die Vorstellung des Gottesknechtes hören. Dazu müssen wir zuerst seine Identität klären. Um wen geht es denn hier eigentlich? In den Kapiteln 41 bis 48 in Jesaja wird Israel neunmal als Knecht bezeichnet. In Kapitel 43 zum Beispiel, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Also hier geht es eindeutig um das ganze Volk Israel. Nur in Kapitel 42, das erste Lied, was wir letzten Sonntag hatten, dort ist dann der Knecht jemand anders. Dort ist es Jesus. Und so scheint also auch hier Israel gemeint zu sein, denn in Vers 3 in unserem Text heißt es, er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel. Aber das kann nicht stimmen, denn in Vers 5 zum Beispiel wird dieser Knecht eindeutig unterschieden von Israel. Es ist eindeutig eine Einzelperson, er spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Also hier ist jemand, eine Einzelperson, die nicht Israel ist, sondern die Israel zurückbringen soll und sammeln soll. So, warum nennt Gott hier diesen Knecht trotzdem Israel? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Israel bedeutet der Fürst Gottes. Es könnte also hier als Titel gemeint sein. Der Knecht und auf der anderen Seite der Fürst Gottes. Oder manche Ausleger meinen eben auch, dass es Jesus als das wahre Israel, als derjenige, der den Auftrag ausführt, den eigentlich Israel gehabt hat, aber den Israel nicht ausgeführt hat. In den Kapiteln davor ist davon die Rede, dass Israel ein blinder Knecht ist. Und hier ist also jetzt Jesus. Aber es geht also eindeutig um Jesus und nicht um Israel. Und da haben wir zuerst in der Vorstellung seine Ausrüstung. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Das erinnert uns an den Engel, der zu Josef kommt in Matthäus 1 und der ihm sagt, dass sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also von Mutterleib an war klar, wie dieser Sohn heißen soll und heißen wird. Und warum? Weil dieser Name bedeutet, er ist der Erlöser, er errettet von Sünden. Und dann heißt es in Vers 2 in unserem Text, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Auch dieser Ausdruck erinnert uns an das Neue Testament. In der Offenbarung beschreibt Johannes den Messias, den Christus, der auf einem weißen Pferd kommt und dann heißt es, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert. Also die ganze Beschreibung ist hier eindeutig auf Jesus. Aber dann kommt etwas, was nicht auf Jesus zu passen scheint. Denn dann heißt es in Vers 4, ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht, ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Hat Jesus sich wirklich einmal so gefühlt? Das ist nicht unser Eindruck von ihm oder unser Bild vielleicht von ihm. Aber wenn wir die Evangelien anschauen, die Berichte über sein Leben, dann finden wir tatsächlich Hinweise darauf, dass er manchmal so gefühlt hat. In einer Situation ist er mit den Pharisäern konfrontiert in der Synagoge in Nazareth und er will dort jemand heilen und die Frage ist, darf man am Sabbat heilen? Und sie geben ihm keine Antwort darauf und dann heißt es, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Immer wieder die religiösen Experten, die als erstes hätten erkennen sollen, dass Jesus der Messias ist, ausgerechnet sie sind blind, sind verstockt und ja, sind schließlich diejenigen, die ihn ans Kreuz bringen. Sein Kommen schien völlig umsonst zu sein, aber nicht nur die Pharisäer, sondern auch seine Jünger, immer wieder. In einer Situation redet er mit Petrus und er sagt zu ihm, habt ihr es denn immer noch nicht begriffen? Und es gibt mehrere solche Situationen, wo er das an alle Jünger sagt, dass sie, nachdem sie all die Wunder gesehen haben und dann, wie Jesus das Brot vermehrt hat für die 5000 und für die 4000, und dann sind sie im Boot und er warnt sie vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer und dann machen sie sich Sorgen, weil sie vergessen haben, Brot mitzunehmen. Und er sagt wieder, habt ihr denn immer noch nicht begriffen? Wie lange muss ich bei euch sein? Am Anfang hat er viele Menschen, die ihm nachfolgten, eine große Menschenmenge, aber dann berichtet uns Johannes, nachdem er einige Dinge gesagt hat, die ihnen nicht gefallen haben, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Und da fragte Jesus die 12, und ihr wollt ihr mich etwa auch verlassen? Das klingt sehr wehmütig, das klingt enttäuscht, das klingt als, wie es in Jesaja beschreibt, als wäre alles umsonst, was er gemacht hat. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn es uns auch manchmal so geht, wenn es selbst Jesus so gegangen ist und wir schauen andere Große in der Bibel an, ein Elia oder selbst ein Paulus, der an einer Stelle sagt im 2. Korintherbrief, er war verzweifelt am Leben, er war bereit, eigentlich, so klingt es dort, für Selbstmord. So am Boden war er und so zerstört. Aber wenn es uns so geht, dann dürfen wir von Jesus weiterlernen. Denn im gleichen Vers sagt er weiter, doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Und auch das gilt uns. Paulus erinnert uns im 1. Korinther 15, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Auch wenn es manchmal so aussieht. auch wenn wir den Erfolg oder die Frucht nicht gleich sehen. Manchmal vielleicht in diesem Leben nie sehen. Aber wir dürfen wissen, was wir für den Herrn tun, das ist nicht vergeblich. Das dürfen wir hier von Jesus lernen. Dann haben wir aber nicht nur seine Ausrüstung, sondern auch seinen Auftrag in im zweiten Teil dieses ersten Abschnittes, Vers 5 und 6. In den Kapiteln davor, so ab Kapitel 40 bis 48, geht es sehr stark um die babylonische Gefangenschaft. Es geht um dieses Problem, dass das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft ist. Und wie können sie oder sollen sie wieder zurückkommen in ihr eigenes Land nach Israel? Und dort hat Gott ein unerwartetes Werkzeug. Der Perserkönig Kyros ist hier das Werkzeug Gottes, das er 150 Jahre vorher durch Jesaja schon bekannt gibt und sagt, Kyros wird euch zurückführen in das Land. So, das Problem war gelöst durch Kyros. Aber es gab ein zweites Problem und das konnte kein Kyros lösen. Denn die Frage ist nicht nur, wie kommt das Volk Israel zurück in sein Land, sondern wie kommt es zurück zu Gott? Die Nachkommen von Jakob soll ich sammeln und zu ihm zurückbringen. Gott selbst hat mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Er gibt mir auch die Kraft dazu. Jesus, und das kann nur Jesus, das Volk, die Israeliten, zurückzubringen zu Gott. Das hat sich noch nicht erfüllt. Kyros hat sich schon erfüllt. Das hat sich noch nicht erfüllt. Paulus sagt uns, wann es sich erfüllen wird. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Das steht uns noch bevor, wenn die volle Zahl gekommen ist, zusammengekommen ist, wenn der letzte Platz sozusagen im Reich Gottes besetzt ist, wenn der letzte Heide sich bekehrt hat. Und dann wird Gott seine Geschichte mit Israel zu Ende bringen, zu dem Ziel bringen, das er von Anfang an vorhatte. Es geht also nicht nur um Israel, sondern um die volle Zahl der Menschen aus allen Völkern. Und das sagt dem Jesaja dann oder Gott seinem Knecht in Vers 6 weiter. Es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israels Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Jesus in Johannes 8 sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber hier ist wieder ganz deutlich, dass es ein besonderer Mensch sein muss, der dieses alles erfüllt. Denn niemand sonst kann zur Rettung für die ganze Welt werden. Das kann nur Jesus. Die Frage, also ob es hier sich um den Propheten Jesaja handelt, wie es der Kämmerer aus dem Morgenland dann bei Jesaja 53 fragt, den Philippus fragt, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Hier ist es eindeutig, er redet von jemand anders. Das kann nicht Jesaja sein, sondern diese Rettung kann nur durch Jesus kommen. Das finden wir auch wieder in der Offenbarung, Kapitel 5, wo dann die Ältesten und die vier Lebewesen niederfallen und anbeten, als das Lamm die sieben Siegel öffnen darf. Und sie sagen, du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Das heißt, dieser Auftrag, den der Knecht Gottes hier hatte, hat sich erfüllt. Aber dann kommt ein Vers, der irgendwie schwierig ist. Er verbindet sozusagen den ersten Teil und den zweiten Teil. Er steht so alleine für sich da. Und da geht es jetzt um die Verachtung und die Verherrlichung des Gottesknechts. Da heißt es in Vers 7, so spricht der Herr, der Erlöser und heilige Gott Israels, zu dem, der überall verachtet ist, verabscheut von den Völkern und unterdrückt von den Herrschern an dieser Welt. Diese Verachtung kommt dann in Jesaja 53 in einem weiteren Lied des Gottesknechtes ganz deutlich hervor. Das ist wahrscheinlich das bekannteste dieser vier Lieder, die wir uns in diesen vier Wochen anschauen. Aber Jesus verachtet, verabscheut, unterdrückt von den Herrschern dieser Welt. Aber dann geht es weiter. Könige und Fürsten werden erkennen, dass du in meinem Auftrag handelst. Voller Ehrfurcht erheben sie sich von ihren Thronen und werfen sich vor dir nieder. Denn ich, der heilige Gott Israels, habe dich erwählt und ich stehe zu meinem Wort. Wie ist das möglich, dass jemand, der verachtet ist und verfolgt wird und niedergedrückt wird, dass dann plötzlich Könige und Fürsten sich voll Ehrfurcht dann vor ihm niederwerfen? Nun, das beantwortet uns Paulus im Philipperbrief. Weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Es werden sich einmal alle Knie vor ihm beugen. Wohl denen, die es hier schon tun, die es freiwillig tun und nicht gezwungen, wie es dann dort sein wird. Das haben wir in unserem ersten Lied ja schon gesungen. Jede Zunge wird dich bekennen. Philipper 2, Vers 10 und 11. Überhaupt, die Lieder heute, eigentlich hätte ich mir die Predigt sparen können. Das ist alles schon gesungen worden, was ich eigentlich sagen will. Also wer immer sie ausgesucht hat, hat sich sehr viel anscheinend mit dem Text beschäftigt. Die passen sehr, sehr gut. Und dann geht es eben zu einem zweiten Teil in diesem ersten Lied, zu einer zweiten Strophe sozusagen. Und das ist das Versprechen an den Gottesknecht. René hat es ja schon vorgelesen im zweiten Block. Ich verspreche dir, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Ich will dich bewahren und durch dich einen Bund mit meinem Volk schließen. Durch dich soll das Land Israel wieder aufgebaut werden. Und dann beschreibt er noch ein paar Dinge, die uns an das sogenannte Jubeljahr erinnern. In 3. Mose heißt es, dieses 50. Jahr sollt ihr für heilig erklären und überall im Land eine Freilassung für seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Jubeljahr für euch sein, denn jeder wird wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder soll zu seiner Sippe zurückkehren. Das war also dieses 50. Jahr, wo alle Sklaven wieder frei wurden, wo wieder jeder sein Eigentum zurückgekriegt hat, seinen Grundbesitz, was hier in Jesaja 49 beschrieben wird. Aber auch hier geht es jetzt nicht nur um die Wiederherstellung des Landes Israel, des irdischen Israel, sondern es geht um viel mehr. Wenn er in Vers 9 sagt, durch dich lasse ich allen Gefangenen sagen, kommt heraus, und denen im Dunkeln kommt hervor. Und dann bezieht sich Jesus auf diese oder eine ähnliche Stelle in seiner Predigt in Nazareth, in der Synagoge, als ihm dort die Schriftrolle gegeben wird, dann findet er die Stelle, die dann aus Jesaja 61 ist, aber die hier sehr ähnlich ist. Und er rollt sie auf und dort heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden. Und da ist es, denke ich, deutlich, dass es nicht um irgendwelche Insassen eines Gefängnisses geht, denn Jesus gibt dann die Schriftrolle zurück, setzt sich, damals ist man nicht gestanden zur Predigt, und hält die wahrscheinlich kürzeste Predigt überhaupt, denn er sagt nur, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Amen. Das war die ganze Predigt, die er hier gehalten hat. Aber wenn es um wörtlich Gefangene geht, die irgendwo in einem Gefängnis sitzen, dann wäre das ja nicht Wirklichkeit geworden, denn wir lesen nirgends, dass er irgendwo jemand aus einem Gefängnis entlassen hat. Aber er hat viele andere Gefangene befreit. Menschen, die gefangen waren durch die List Satans. Und da sagt Paulus in 2. Timotheus, dass ein Diener Gottes sanftmütig sein muss und wenn er mit anderen eben zu tun hat. Denn vielleicht führt Gott sie ja zur Einsicht, dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. Dann können sie wieder aus der Schlinge des Teufels befreit werden, in der sie gefangen waren, sodass sie sich von ihm für seine Zwecke missbrauchen ließen. Das Schlimme an diesen Gefangenen ist, dass sie es nicht wissen, dass sie gefangen sind. Sie denken, sie sind frei. Sie denken, sie tun, was sie wollen. Und in Wirklichkeit sagt uns Paulus, sie tun, was Satan will. Er missbraucht sie für seine Zwecke. Und es braucht die Gnade Gottes, dass sie die Wahrheit erkennen und dass sie dann aus dieser Schlinge des Teufels befreit wären. Und dann am Ende dieses Abschnittes sagt er noch, seht doch, mein Volk kommt von weit her, aus dem Norden, aus dem Westen und aus dem südlichsten Ägypten. Das ist wieder eine Vorhersage, die sich bereits erfüllt hat. Das Volk Israel ist wieder in seinem Land und sie sind tatsächlich aus allen Himmelsrichtungen gekommen, von weit her, das meint im Osten, aus dem Norden, aus dem Westen und aus dem Süden. Und aber auch hier geht es wieder nicht nur um das Volk Israel. Denn Jesus greift diese Himmelsrichtungen in einer Stelle in Lukas Evangelium auf und sagt, von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Und er sagt seinen Zuhörern, dass viele von ihnen werden draußen sein. Viele vom Volk Israel werden nicht an diesem Tisch sitzen. So Menschen aus allen Richtungen vom Ende der Erde werden dabei sein. Das gilt also nicht nur für Israel, das gilt für alle Auserwählten des Volkes Gottes. Es ist kein Wunder, also dass der Knecht Gottes hier am Anfang des Kapitels alle Welt aufruft, alle Inseln, alle Völker zu hören. Und kein Wunder, dass dieses Versprechen zur Anbetung führt im letzten Vers. Die Vollendung durch den Gottesknecht. Jauchze, Himmel, freue dich, Erde. Jubelt, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. In einem anderen Lied haben wir heute gesungen, die Schöpfung betet an. Das kommt jetzt noch, seufzt sie, wie es Paulus in Römer sagt. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Jetzt seufzt sie noch, weil das eben auch noch nicht erfüllt ist. Aber wir gehen auf diese Zukunft zu und wir wissen, wie sie ausschaut in der Offenbarung. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Vers 4 dann, es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen, keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Dann werden wir wieder, wie wir es gesungen haben, 10.000 Jahre und in alle Ewigkeit Gott anbeten und ihn preisen. Und die ganze Schöpfung wird ihn preisen. Und die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Eins haben wir schon gesehen, Jesus war manchmal entmutigt. Er dachte manchmal, dass es alles umsonst ist. Und uns geht es sicher hin und wieder auch so. Und da dürfen wir von ihm lernen, wie er damit umgeht. Dass er eben wegschaut von dem sichtbaren Erfolg und hinschaut auf Gott und sich gewiss ist, dass er einmal belohnt wird. Und dass er, wie es in Hebräer 12 heißt, auf diese Belohnung geschaut hat und daraufhin gearbeitet hat. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt auch vieles andere in diesem Text dir. Denn Gott in diesem Text sagt, dass er sich durch seinen Knecht verherrlichen will. Und das gilt auch uns. Paulus nennt sich immer wieder als Knecht oder Sklave oder Diener. Er gebraucht das gleiche Wort in Gottes. Und das dürfen auch wir sein. Wieder in einem anderen Lied haben wir gesungen, ich möchte dein Diener sein. Und das Ziel ist das gleiche. Der Knecht sollte Gott verherrlichen. Und auch wir sollen das tun. Auch das haben wir gesungen. Seine Ehre, unser Ziel für den König. Im Epheserbrief sagt Paulus, aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. An anderer Stelle sagt Paulus, alles was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr esst nun oder ihr trinkt, tut alles und zu Gottes Ehre. Und wenn jemand hier ist, wo Jesus noch nicht der Herr in deinem Leben ist, dann gehörst du zu denen, die noch in dieser Schlinge Satans sind. Auch wenn du das nicht merkst und nicht zugeben willst. Aber Jesus will dich aus dieser Gefangenschaft führen. Du musst ihn nur darum bitten. Oder, wie wir es in einem anderen Lied gesungen haben, gib ihm dein Herz. Er muss dir die Augen dafür öffnen, die Ohren dafür öffnen und das Herz dafür öffnen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, um auf dieser Welt verachtet zu sein, verfolgt zu sein, bis hin zum Tod am Kreuz. Weil du wusstest, dass es nicht umsonst ist, sondern dass einmal ein großes Volk aus allen Himmelsrichtungen mit dir am Tisch sitzen wird und in aller Ewigkeit dich feiern und deine Gegenwart und Gemeinschaft genießen und dich anbeten. Aber Herr, dieser Text macht auch deutlich, dass es Gefangene gibt, die auf die Tricks und auf die Lügen Satans hereingefallen sind. Und so bitten wir dich, dass du ihnen die Augen öffnest, das Herz öffnest, dass sie ihren Zustand erkennen und dass sie erkennen, dass du allein die Erlösung bist. Und wir bitten dich, dass du uns, die wir dich kennen, die Augen öffnest, dass wir Menschen um uns herum sehen, die du vielleicht vorbereitet hast, die du retten willst, dass wir Botschafter an Christi Schatz sein können und sie bitten, lasset euch versöhnen mit Gott. Amen.